Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Das sage ich eigentlich jede Woche. Grüß dich, Karl-Heinz.
Ja, hallo, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms, damit das auch mal ausgesprochen wird.
Das muss ja auch mal gesagt werden, genau. Ja. Und wir haben auch heute wieder einen sehr interessanten Gast, den wir auch, ich glaube, wir haben im Vorgespräch, Mirko, haben wir festgestellt, dass wir uns, glaube ich, vor 10 Jahren das letzte Mal physisch gesehen haben in Amsterdam. Ja. Also wir haben zu Gast heute Mirko Lange. Mirko Lange ist ein Vollprofi im Bereich Kommunikation und ist Gründer und Geschäftsführer von Scompler und große Historie auch im Bereich Content Marketing. Grüß dich, Mirko. Wo bist du denn heute ansässig?
Hallo nach Hennef und nach Worms. Ich sitze im schönen München heute. Im sonnigen, schönen München, frühlingshaften, so dass man sich jetzt fast schon ärgert, dass man drin sitzt, aber das haben wir ja lange genug gemacht.
Genau. Wunderbar. Wir kommen dann auch gleich zu unserer Startrubrik. Thema des Tages. Karl-Heinz, hast du dir was rausgesucht? Was ist für dich so das Thema und die Schlagzeile des Tages?
Oder die Schlagzeile also des Tages? Die Schlagzeilen verändern sich, aber nur langsam. Heute hat der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert, dass es eine ungenaue Erhebung der Datenlage gibt bei Corona und er befürchtet lokal sogenannte vierte Wellen. Leider muss man sagen, hat Karl Lauterbach mit seinen Annahmen in der Vergangenheit oft recht behalten. Deshalb sollte man seine Warnungen auch ernst nehmen und das mit der Datenlage und der Digitalisierung ist in Deutschland ja, also sagen wir mal, das hat noch Potenzial. Ne? Tatsächlich warnt man in England aufgrund der indischen Mutante B1617.2 vor einer möglichen dritten Welle. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Krankheit mal so ausformulieren müsste, damit man die richtige Version erwischt. Naja, aber Vorsicht ist ganz sicher geboten. Bei uns werden zurzeit circa 660.000 Menschen täglich gegen Corona geimpft. Das ist schon ganz gut, aber das Impftempo hat sich damit leider im Mai nicht mehr erhöht. Das Problem ist immer noch die Bereitstellung des Impfstoffes. Damit ist die Mehrheit der Deutschen tatsächlich noch ungeschützt. Schockiert bin ich vor allen Dingen aber über Menschen, die jetzt im Internet gegen das Impfen wettern oder sogar vor dem Impfen warnen. Und da sage ich nur, Leute, das Impfen ist einer der größten Erfolge in der Medizingeschichte und rettet im Jahr circa 3 bis 5 Millionen Menschen jedes Jahr. Diphtherie, Tetanus, Cholera, Masern, Kinderlähmung, das wären 3 bis 5 Millionen Menschen, die das sonst gekostet hätte. Also bitte, liebe Verschwörungstheoretiker und Impfgegner, lest euch mal ein paar Fakten durch und schützt euch, eure Mitmenschen und vor allen Dingen auch eure Kinder. Und dann noch eine gute Nachricht. Das Unternehmen Royal Dutch Shell wurde in Holland dazu verurteilt, den CO2-Ausstoß viel stärker zu drosseln als bisher geplant. Das Urteil, wenn es denn Bestand hätte, also es gibt im Moment vermutlich ein Berufungsverfahren, würde bedeuten, dass Shell nur noch die Hälfte seines Öls verkaufen dürfte. Also das wäre quasi wie ein Verkaufsverbot für fossile Kraftstoffe. Und das finde ich bemerkenswert. Das würde ich auch gleich dann gerne mal mit Mirko diskutieren. Und dazu hat die Lufthansa dann sehr spontan erklärt, dass sie einen Mindestpreis von 50 Euro für Flugtickets als legitim empfinden würde. Also das finde ich eine gute Sache. Ich finde zwar 50 Euro, man könnte da wahrscheinlich auch über 100 oder 150 Euro diskutieren, aber vielleicht reden wir da gleich. Und dann hat mir diese Woche besonders gut gefallen eine Geschichte, ein Post von Mirko. Wir verfolgen uns ja sehr regelmäßig und er hat eine Kampagne Das wird gut gepostet und die fand ich sehr schön. Und Mirko ist für mich nicht nur ein Kommunikations- und Kommunikationsspezialist, er ist auch ein, ich nenne ihn immer kritischen Optimist. Ja, ist sehr kritisch, der denkt und hinterfragt, also so wie wir ja Erde 5.0 Podcast Perspektivwechsel wollen, das empfinde ich bei Mirko sehr oft und deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf die Diskussion.
Na, das ist ja ein toller Einstieg. Wunderbar.
Ja, Mirko, was ist für dich so das Thema? Gut, dass es nur ein Podcast ist und man nicht sieht, wie ich errötet bin.
Und Mirko, was ist für dich das Thema des Tages? Was beschäftigt dich denn heute neben den gesagten Dingen, die so rund um die Pandemie und sonst wo passieren?
Ja, es ist eigentlich immer ein Kernthema. Und also insofern bin ich da ein bisschen auch monoistisch unterwegs. Was mich immer begeistert, was mich fasziniert, ist die Art und Weise, wie wir Wirklichkeit konstruieren. Und da spielen Kommunikation und Sprache natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei. Also auf der einen Seite immer wieder zu beobachten und das versuche ich auch dann immer sehr differenziert mir anzuschauen, auch mit dem genügenden Abstand. Das sind die, nennen wir es mal, Sachverhalte, die wir auf der einen Seite haben. Also was Karl-Heinz jetzt gerade beschrieben hat. Und dann, was wir daraus konstruieren, was wir daraus machen, auch da wieder aufnehmen mit dem kritischen Optimisten, also ganz simpel gesagt, ob wir dann Gläser als halb leer oder halb voll bezeichnen und vor allen Dingen, was das dann für eine Dynamik bekommt in den Medien, vor allen Dingen auch die sozialen Medien und ich hoffe, da können wir heute auch ein bisschen weiter einsteigen, was sich da auch verändert hat.
Ja.
Und wie daraus, ich würde mal sagen, Erregungswellen entstehen, welchen Einfluss die Erregungswellen dann auf die individuelle Konstruktion von Wirklichkeit hat und dann noch einen Schritt weiter, was das denn für Auswirkungen hat, ich würde es mal sagen, auf unsere Demokratie, auf die Entscheidungsfindung und daraufhin auch auf tatsächliche Entscheidungen und vor allen Dingen dann auch, wie wir unsere Welt gestalten. Insofern ist Kommunikation, also zunächst mal die Wahrnehmung, dann die Kommunikation für mich was ganz, ganz Reales und was unglaublich Wichtiges, was einen ganz massiven Einfluss auf unsere reale und tatsächliche Welt hat.
Ja. Dazu vielleicht, Mirko, ich habe letztens ein Buch vom Herrn Hüther, dem Hirnforscher, dem Neurowissenschaftler, gelesen, den ich sehr schätze. Und der hat unter anderem auch darüber gesprochen, was Wahrnehmung eigentlich ist. Also sprich, wir nehmen tatsächlich unsere Umwelt nur mit 10% wahr und 90% sind gedacht. Also das, was wir sehen oder glauben zu sehen, ist ja auch nur immer ein Teil dessen, was wirklich war, weil das Gehirn verschiedene Dinge aus der Vereinfachung einfach wegschneidet, nicht wahrnimmt, weil sonst würden wir mit unseren Sinnen hören, riechen, schmecken und sehen natürlich, würden wir das Gehirn total überfordern. Und dann hast du ein schönes Wort benutzt, die Wirklichkeit konstruieren. Also tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn das jeden Tag tut. Jede Millisekunde konstruiert das Wirklichkeit. Und du sprichst jetzt darüber, dass wir dann auch noch mal was anderes draus machen. Ja? Wie siehst du das als Kommunikationsspezialist? Du willst ja auch bewusst Einfluss nehmen auf manche Dinge.
Also ich halte das mit den 10% für deutlich übertrieben. Ich halte eher, es geht in den 5 Nachkommastellen Promille-Bereich. also man muss sich ja nur mal vorstellen, also wen es interessiert, Daniel Kahneman, schnelles Denken, langsames Denken, er spricht auch davon, dass wir zwei verschiedene Systeme, er nennt es einfach nur erstes und zweites System haben. Das erste System ist unser Gehirn, was ständig am Scannen ist, aller Möglichkeiten, die draußen sind, mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 11 Millionen Bit in der Sekunde. Und unser zweites System, das ist das, wenn wir quasi aktivieren, wenn ich jetzt sagen würde, was ist 15 mal 53? Also dieses bewusste, klare Nachdenken, das, was uns als Mensch eigentlich ausmacht, das hat wenige 1000 Bit Verarbeitungsgeschwindigkeit, ist extrem langsam. Deswegen wird immer behauptet, dass Männer, übrigens auch Frauen, also generell der Mensch, nicht multitaskfähig sind, sondern immer nur anders. Es gibt einfach einzelne Slots in der Wahrnehmung. Also sprich, wir haben ein Angebot an Dingen, die wir sensorisch wahrnehmen können, sagen wir mal von 11 Millionen, und nehmen davon nur einen Bruchteil tatsächlich dann auch bewusst wahr, dass wir es auch verarbeiten können. Und allein schon durch die Auswahl, ne, also selektive Wahrnehmung, nehmen wir halt immer nur einen ganz, ganz kleinen, so als ob wir mit einem Laserstrahl oder nicht Laserstrahl, also sagen wir extrem kleinen Scheinwerfer, immer nur einen Bruchteil der Welt wahrnehmen. Und jetzt kommt das Interessante, dass die Art und Weise, was wir wahrnehmen, auch dann wieder prädisponiert ist durch unsere Haltung. Da sind wir wieder. Also wenn wir eine Haltung haben, werden wir bestimmte Dinge vermehrt wahrnehmen und andere Dinge nicht wahrnehmen. Und jetzt auch noch das dazu, wo dieser Irrsinn, den wir heute haben, sind zweierlei Dinge. Also eines Mal neigt der Mensch dann auch dazu, überhaupt nur die Argumente wahrzunehmen, die seine bestehende Haltung bestätigen. Das heißt also, er hat eine Haltung, sucht immer nach den Dingen, die dieser Haltung entsprechen, dann bestätigt er dadurch die Haltung und dadurch verfestigt sie sie. Und die Systematik, die wir heute in Social Media haben, verstärkt es unheimlich durch die Echokammern, dass wir uns eben nur die Freunde raussuchen. Also man kann heute ja jeder noch so absurde Meinung haben. Man findet immer genügend große Echokammern, um dann einige Dutzend oder einige hundert Leute zu haben, die das zu bestätigen. Und das reicht aus zu sagen, hey, dann muss es ja wahr sein. Und verschlimmernd kommt noch hinzu, dass die sozialen Medien über die Algorithmen ja automatisiert darauf achten, dass ich nur das wieder bekomme, was mich auch interessiert. Und das verfestigt Wirklichkeiten ungemein zur wirklich richtigen Realität. Und dann jetzt den einen Satz noch, Roland, das führt dann auch dazu, dass heute so Verschwörungstheorien oder Impfmeinungen oder so weiter sich noch weiter verfestigen.
Ja, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, Mirko, wir haben ja alle vor 10 Jahren quasi auch viel doziert und gesprochen und gelehrt. Social Media verändert alles, the wisdom of the crowds. Also man hat ja dem ganzen Medium und dem Kommentieren und dem Teilen, ja genau, immer quasi gedacht, ja, die Menschheit an sich, wenn sie denn kommuniziert und sich ergänzt, und dann kommen da bessere Sachen bei raus, als wenn quasi von oben nach unten kommuniziert wird. Ich würde also das in drei Punkte mal sehen. 2010 war quasi die Welt noch so hippie-mäßig. 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, da fing es meines Erachtens an, da hatte ich auch die Lust verloren an dem Medium Facebook, ehrlich gesagt, weil genau dann das passiert ist, inklusive der Wahlkampfeffekte dann auch in UK und in den USA. Und jetzt sind wir wirklich bei einer Erregungsökonomie angekommen, wo das Geschäftsmodell von Zuckerberg letztlich dadurch lebt, je schrecklicher, und also wie bei der Bild-Zeitung, also je irrsinniger, je schrecklicher geklickt wird, desto mehr spült der Algorithmus das nach oben, desto mehr Werbeeinnahmen sind da. Das heißt, es hat ja momentan eigentlich keiner ein Interesse daran, dass Medium quasi oder die sozialen Medien oder inzwischen auch asozialen Medien irgendwie zu verändern. Glaubst du, das ist dadurch gekommen, also durch den Börsengang und durch die reine, sagen wir mal, monetäre Ausschlachtung, oder hat sich tatsächlich auch in den Köpfen der Menschen was verändert, oder waren die eigentlich schon immer so düster und so asozial?
Also verschiedene Aspekte dazu. Auf der einen Seite will ich da nicht nur Zuckerberg und die sozialen Medien verantwortlich machen. Ich persönlich habe da etwas, was ich auch differenziert sehe, aber für mich sind die Bösen immer mehr, und das mag erstmal erstaunen, auch wenn das ich gleich differenzieren werde, Journalisten. Also nicht nur die sozialen Medien, und ich will mal hier Peter Sloterdijk zitieren mit einem Interview, das ist 15 Jahre alt, wo es soziale Medien noch gar nicht so gab. Also da sagt er, ich vertrete eine Art psychoakustische Stresstheorie, um den Nationeneffekt zu erklären. Und jetzt kommt's. Unsere Nachrichtenmedien lassen sich als ein tägliches Menü von Erregungsvorschlägen beschreiben, aus denen die Kollektive ihre Auswahl treffen. Die Nation wird quasi zum aktuellen Aufregungsdienst einberufen und der gemeinsame Themenstress hält die Bürger beieinander. Und jetzt sagt er weiter, der Journalist ist per se ein Hybrid, Innovator und Imitator in einer Person. Manchmal kann er selber Erreger sein, wenn er als Erster ein Thema lanciert. Aber vom Berufsfeld her ist er überwiegend, ich finde das so genial, ein Mitschwimmer in Erregungswellen. Jeder vom Publikum angenommene Erregungsvorschlag verwandelt sich in thematisches Kapital, das verwertet werden muss. Und die Medien würden sich um ihren Anteil im Geschäft bringen, wenn sie bestimmte Dinge nicht mittrügen. Und das hat sich dann auch noch verschlimmert durch das Aufkommen, sagen wir mal, Breitbart und, wie ist er denn, der Berater?
QAnon und all diese anderen.
Der Breitbart kommt gleich
schon. Ist schon wieder so.
Genau, die AfD hat ja auch sehr gut aufgenommen. Stephen Bannon. Eine ganze Zeit habe ich auch gebraucht, um das zu verstehen, dass auch das von Beatrice von Storch das erste Mal mir aufgefallen ist mit dem Schießbefehl an Grenzen, dass sie wissen, dass das absurd ist, aber das ist die Mechanik, dass man also bewusst Grenzen überschreitet, dadurch Erregungen auslöst und dann, ob sie dann nachher zurückrudert, also sagt Maus ausgerutscht oder was auch immer, ist völlig egal. Aber das ist kalkuliert, diese Erregungen mit reinzubringen. Und die Krise der Medien unterstützt das alles. Also deswegen, Karl-Heinz, das, was ich eigentlich versuche und wieso ich auch Facebook nicht verlassen habe, ist, und da komme ich mir manchmal vor wie, ich weiß noch nicht, Don Quixote oder Sancho Panza, also früher Sancho Panza, aber dann habe ich viel abgenommen, jetzt eher Don Quixote. Also wenigstens dann immer noch in diese Erregungswelle mit reinzuspringen und dann zu sagen, hey Leute, guckt euch das doch mal an, was dahinter steckt. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, Roland. Das hat viel mit, also Tratschweiber und so weiter. Die Systematik gibt es schon immer, seitdem es Menschen gibt. Wir können uns nur lösen durch Weisheit, durch immer mehr Bildung. Ich habe letztens ein Plakat gesehen, da stand drauf, das B in Rassismus steht für Bildung. Und das könnte man genauso, also das B in Social Media steht für Bildung, könnte man auch sagen. Das wäre die Lösung. Medienkompetenz reingeben in die Bildung.
Ja, aber du sprichst jetzt über was ganz, ganz essentiell ist. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Das Gehirn tut unglaublich viele Dinge, die wir nicht bewusst steuern können. Also 20, vielleicht sogar 35.000 Entscheidungen trifft ein Mensch so jeden Tag, ohne dass wir es eigentlich im Wesentlichen merken. Ne? Einatmen, der Wecker klingelt, du drückst schnell drauf und schaltest ihn aus, ohne dass das eine bewusste, wirklich bewusste Handlung ist. Viele Dinge passieren so in unserem Leben. Auf der anderen Seite müssen wir viele bewusste Entscheidungen heute sehr schnell treffen. Ich habe ja dieses neue Buch, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung, deshalb so genannt, weil ich gedacht habe, ist es vielleicht so, der Josef Schumpeter, als der über die schöpferische Zerstörung gesprochen hat, im Sinne von, dass die etablierten Geschäftsmodelle, Systemfehler quasi attackiert werden und das Neue, also die Neuentwicklung, dann überhaupt eine Chance haben. Ich vergleiche das immer so, wenn man im Wald mit einer riesigen Säge, Motorsäge, die großen Bäume fällt, hat man ein paar Monate später Tausende von jungen Bäumen da, die vorher keine Chance gehabt hätten, einfach weil sie gar kein Licht bekommen haben. Kannst du dir vorstellen, dass Covid-19 tatsächlich so eine schöpferische Zerstörung ist und vielleicht dann hoffentlich sogar so eine heilsame Wirkung haben könnte?
Gut, das waren zwei Fragen jetzt. Also Punkt 1 ist schöpferische Zerstörung definitiv. Also um auch nochmal das aufzugreifen, was ich wirklich... eins oder vielleicht das absolute Lieblingsbuch von mir, von Yuval Noah Harari, Homo Deus, wo er immer darüber spricht, dass eigentlich auch Emotionen. Oder da muss ich den Zusammenhang noch herstellen. Also wenn du sagst, das fiel automatisch, erstes System, zweites System, limbisches System, Neuromarketing und so weiter, dann sind das eigentlich der Sitz der Emotionen und Emotionen steuern uns. Und Entscheidungen treffen wir zuerst im limbischen System und also in diesem automatisierten System und finden später eigentlich eine Postrationalisierung findet statt. Also wir fällen erst die Entscheidung und dann finden wir nachher eine vernünftige Erklärung dafür. Also
im Business machen wir das so, erst treffen wir die Entscheidung und dann holen wir McKinsey, um das zu verifizieren.
Sozusagen, also das ist jetzt sozusagen dann, wie es denn die großen Unternehmen machen. Aber im Grunde genommen ist unser rationales System dieses McKinsey und so weiter. Harari spricht hier von einem biochemischen Algorithmus. Das heißt also, dass Hormone ausgeschüttet werden, ob das Testosteron ist, Ephedrin und so weiter. Und dadurch werden wir gesteuert, weil wir eigentlich süchtig sind nach dieser Art von Drogen, die im Gehirn ausgestattet sind, Belohnungszentrum etc. pp. Und da können wir auch schlecht hinaus. Und das ist etwas, auch das beschreibt da sehr schön etwas, was in unserer Hardware sozusagen, die ist 500.000 Jahre alt und die hat auch bisher noch kein Update bekommen. Also wir sind da immer noch sehr alt und funktionieren in diesen Bereichen da immer noch so. So, also insofern, ja, erst diese fundamentalen Zerstörungen, wenn es uns wirklich nahe geht, wenn wir Existenzangst haben und so weiter, dann stellen wir diese Automatismen in Frage. Dann wird auch unser Überlebensinstinkt auch ein Stück wieder aktiviert, bei dem auch der Mensch, der Homo sapiens oder der Homo Deus, wie er es ihn dann nennt in der nächsten Entwicklung, da raus kann. Allerdings, wo ich weniger optimistisch bin, ist, dass das wirklich was Nachhaltiges ist. Weil diese Kräfte, die da zehren, die einfach jetzt viele hunderttausend Jahre alt sind, sind sehr, sehr stark. Und der Hintergrund ist auch, dass Denken unheimlich anstrengend ist. Also dieses zweite System, von dem ich gesprochen habe, es verbraucht wahnsinnig viel Energie. Also das Tausendfache von dem, was das erste System verbraucht, wo der Automatismus stattfindet. Und viele sind tatsächlich von Denken überfordert. Also
ja, tatsächlich, nur um das zu unterstützen, man rechnet heute, dass etwa 30-40% des Gehirns, des Energiehaushaltes für Gehirnanstrengung aufgeht. Und übrigens ein schönes Beispiel, wenn Schüler mal so sich abschalten im Unterricht, weil es nichts bringt sozusagen, dann ist das auch ein Energiesparmod, den die dann einschlagen, habe ich mal
absolut gelesen, ja. Keine Frage. Also, und das ist auch, wir wissen auch, dass das Gehirn als letzter abschaltet. Also jedes andere, also wenn du hungerst beispielsweise, dann gibt es Automatismen, die sagt, also Brain first.
Ja, ja.
Ich esse zuerst, das ist quasi unser Löwe. Alles andere kommt danach.
Ja, das
wäre. Also ja, wir werden sicherlich, also was sich doch verändert hat vielleicht, ist die Menge. Also die Menge der gebildeten Menschen und der intellektuelleren Menschen, die nimmt zu. Auch die Fähigkeiten, also ich meine jetzt nicht immer nur intellektuell, dass man jetzt klug daherreden muss. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die reden sehr klug daher und denken immer noch nicht. Und es gibt andere, die haben jetzt nicht so schlaue Worte und Sätze, denken aber trotzdem sehr vernünftig. Also das hat sich nichts damit zu tun. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich die Anzahl der Menschen ganz stark verändert. Also wir sehen ja heute ähnliche Entwicklungen. Ne? Also wisst ihr ja auch, wo ich jünger war, habe ich immer meine Großeltern gefragt, sag mal, wie konnte sowas passieren wie 33 mit der Machtübernahme und SA und so weiter. Jetzt seit einigen wenigen Jahren sage ich, jetzt ist es mir völlig klar. Allerdings glaube ich auch, dass heute die Menschen nicht fundamental anders sind, aber doch deutlich erweitert. Also heute wäre eine Wahl eines Adolf Hitlers mit den Themen, ne, die kommt halt Gott sei Dank nicht über, keine Ahnung, 11, vielleicht irgendwo mal 20% hinaus. Und jetzt will ich mal lokale oder regionale Besonderheiten vielleicht ein bisschen außen vor lassen.
Ja, aber wenn man sich das anguckt, wir werden ja am Wochenende wieder Wahlen haben, ne? Sachsen, Thüringen und so, wenn man, da wird einem schon teilweise ein bisschen schummerig, wenn man sieht, dass zum Beispiel die AfD da auf 25% zusteuert oder sogar drüber, vielleicht sogar die stärkste Partei werden kann. Und du hast vorhin über die, also ich nenne sie immer die Brain, das Brain der AfD schlechthin, Frau von Storch, ja, das ist ja unglaublich, was die so von sich gibt, wo man eigentlich nur sagen kann, meint die das jetzt wirklich ernst? Vieles ist wahrscheinlich, so wie du sagst, populistisch, einfach nur rausgekotzt. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Nein, da ist ganz viel Kalkül hinter. Das ist nicht mal rausgekotzt.
Um zu provozieren, ja. Genau. Ne? Aber manches, wenn sie den Klimawandel erklärt und das mit Sonnen und Gedöns verändert, da sage ich mir, meint die das wirklich?
Ach so, ja, gut, hast du auch recht.
Also von was wurde die gerade geblendet? Ja, das ist einfach unbeschreiblich. Und dann wird einem schon manchmal ein bisschen Angst und Bange. Ne? Guck mal, was mit Trump. Wir hatten ja spannende Diskussionen. Oder wir hatten vor ein paar Monaten, als es um die Corona-Zahlen und Maskenpflicht ging, da hatten wir, glaube ich, im selben Post, da haben wir uns ein paar Bälle zugeschmissen. Da waren über 100.000 Views. Und da waren ja extrem viele, die hart radikal waren. Die sagten also, die uns, also ich sag mal, das war schon deutlich unter der Gürtellinie, was man da so gesagt hat.
Aber hier auch aufpassen. Also auch mit den extrem viele. Also das ist auch etwas, was, dass Illusionen entstehen. Ich habe keine wissenschaftlichen Zahlen, aber so nach meinem Empfinden ist alles, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, über 100 oder 175 oder wie auch immer, extrem viel. Aber das Social Media hat einfach auch die Eigenart, dass unheimlich viel gebündelt wird. Und dann nehmen wir das als viel wahr. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, aus dem Grund von alten Erfahrungen das wirklich ins Verhältnis zu setzen. Und dann auf einmal sind wir bei dem extrem viel. Und ich will noch, also nur um zu sagen, es ist ja nicht nur das Rechte und wobei man sich jetzt überlegen könnte, ob das nicht die gleiche Sache ist, die Diskussion im Moment übers Gendern. Also man kann dazu halten oder stehen, wie man will. Aber auch da, was dafür unglaublicher Unsinn verbreitet wird, auch Friedrich Merz und Co. oder ich habe jetzt vergessen, dieser Typ da in Hamburg oder sonst irgendwas. Also dass Dinge komplett verdreht werden, dass auch hier, es geht um Besitzstände, um Sachen, die man dann ändern muss, die man nicht machen will, um Ängste, dass man vielleicht Privilegien als Mann verdienen kann. Ich weiß nicht, ob das alles zutreffende Informationen sind, aber man kann sich dann immer nur von auch eben nicht AfD-Leuten, sondern eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft an den Kopf fassen und sagen, sag mal Leute, habt ihr irgendwie euer Gehirn irgendwo abgegeben oder sonst irgendwas? Also da übernehmen wirklich Mechanismen, Abwehrmechanismen, und da ist manchmal auch kein Ankommen mehr.
Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Bildung ist die Basis für alles. Also es geht darum, Medienkompetenz zu erlangen. Es geht darum, eine Allgemeinbildung. Ich sage immer, ein kritisches Auseinandersetzen. Ich hatte gerade am Sonntag, war ich eingeladen beim Elternblogger-Café. Das ist so ein Blogger-Café, wo sich Eltern treffen, waren über 200 Teilnehmer, die überlegen, wie müsste denn Bildung in Zukunft aussehen? Ne? Weil unser Schulsystem ist 100 Jahre alt. Im Prinzip läuft das auch noch etwa so ab. Also damals war das Ziel der Preußen, dass die Schüler, wenn die aus der Schule kamen, lesen und rechnen konnten, damit die in der Fabrik vernünftig arbeiten konnten. Das war das erklärte Ziel. Und so lief auch der Unterricht ab. Ne? 45 Minuten sitzen, das und dann wurde gesagt, was gemacht wird. Wir brauchen aber jetzt Kreativität, wir brauchen Teamkompetenzen, Konfliktfähigkeiten, wir müssen die Menschen selbstbestimmt machen, die sollen kritisch hinterfragen lernen und Methodenkompetenzen erlangen. Es geht also nicht mehr nur um die reine Wissensvermittlung, so wie das früher mal der Fall war. Denk nur an Empathiefähigkeiten. Das lernst du ja nicht, das kannst du nur gemeinsam erleben. Ne? Empathie für den anderen, Mitgefühl, das ist ja nicht so zu lernen, wie man das in der Schule heute versuchen würde. Und die Frage ist, aus deiner Sicht, was müsste denn eigentlich getan werden, damit Bildung wieder ganz nach vorne kommt? Weil das ist ja letztendlich ursächlich das, was alles lösen könnte, also positiv auflösen könnte.
Ja, also ich bin kein, das hatte ich eingangs gesagt, kein Bildungspolitiker und kann jetzt keine für die Kultusministerkonferenz oder andere Vorschläge machen. Aber was ich, also was für mich einer der Schlüsselpunkte ist, ist der Begriff Komplexität. Auch hier würde ich mal empfehlen, wenn irgendjemand weiterlesen will, mal zu recherchieren, zu googeln nach dem Begriff CNEFIN, also schreibt mir den CYNEFIN, CYNEFIN quasi, aber wird CNEFIN ausgesprochen. Und das ist ein Framework auch, was, wo ich drauf gestoßen bin, weil ich mich irgendwann gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen kompliziert und komplex? Das ist übrigens auch interessant, wenn wir über Sprache sprechen. Wir verwenden tagtäglich so viele Wörter, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, was sie wirklich bedeuten. und also ich neige dann dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der eben für mich auch zwingend zur Bildung gehört, zu sagen, also selber eine gewisse Loslösung, eine Selbstbewusstheit, nicht Selbstbewusstsein, ist was anderes, eine Selbstbewusstheit zu entwickeln, also ein Stück neben sich zu stehen, sich zu beobachten, also auch sich loszulösen eigentlich von sich, sich nicht selbst alles zu glauben, sich nicht selbst ernst zu nehmen. Genau das ist der Punkt, sondern immer zu sagen, also ich habe immer das Bild, dass ich mir selbst zugucke und manchmal frage, was machst du hier eigentlich? Also observe the observer, hat Krishnamurti immer gesagt. Das ist anstrengend, da sind wir wieder dabei. Und ich will jetzt nicht auf, also ich bin der Gadget-Freak schlechthin und ich bin Journalist und so weiter. Ich schimpfe trotzdem auf Journalisten und ich schimpfe jetzt auch auf Apple und Co., weil wir von vielen Dingen von der Industrie einfach fast schon manisch einfach. Auch wir werden von der Industrie eingespielt, alles immer einfacher zu haben. Wir liegen nur bräsig rum und jede Anstrengung vermeiden wir. Und das ist wie ein Muskel. Das Gehirn ist ein Muskel. Wenn wir ihn nicht trainieren, wenn wir immer mehr aufhören, Dinge zu tun, dann werden wir auch immer nur Automatismen folgen. Und Algorithmen, auch biochemischen Algorithmen. Also sprich, wenn wir irgendwas tun, wird einfach eine Belohnung ausgeschüttet, dann sind wir glücklich und dann versuchen wir das immer mehr zu machen. Mhm. Also dieses ganze Thema, Bildung zu erlangen, denken zu lernen, auch was du sagst, Empathie zu entlernen, ist anstrengend. Und das ist der Punkt. Und wenn wir nicht erkennen, dass uns der Arsch auf Grundeis geht und dass wir inzwischen schon, also jetzt mal um eine Analogie zu sagen, unser Gehirn hat einfach, ist massiv adipös, hängt nur noch auf der Couch rum und frisst Chips.
Ja, klar, das hilft dann nicht. Aber das ist, wie du sagst, wie mit jedem Muskel. Wenn er nicht gebraucht wird, dann erschlafft er. Ja. Und übrigens, interessanterweise, es hat gerade eine Studie zu dem Thema gegeben. Und zwar hat man 30 Jahre Fernsehgucker, viel Fernsehgucker und wenig Fernsehgucker beobachtet. Und zwar unter dem Aspekt auf Alzheimer und Demenz. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die mehr vor dem Fernsehen sitzen und sich beschallen lassen, tatsächlich im Alter eher dement und mit Alzheimer zu kämpfen haben als andere. Jetzt weiß man nicht ganz genau, woran es liegt, weil es kann auch am Bewegungsarmut liegen, weil wenn du viel am Fernsehen sitzt, bewegst dich wenig und Motorik wird weniger, Gehirn wird weniger gebraucht und das Gehirn wird auch weniger durchblutet. Also das heißt, auch da gibt es wohl mögliche Zusammenhänge. Aber das spricht voll dafür, dass man auf jeden Fall aktiver bleiben sollte. Und der sein Gehirn in alle Richtungen benutzt, vermutlich weniger mit Alzheimer und Demenz zu tun.
Also für mich klingt das da mehr als plausibel. Es wird wirklich, dass dieser Muskel irgendwann so weit erschlafft, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, irgendwie was zu arbeiten und deswegen nach.
Ja, ja. Genau.
Also haben wir auch. So, aber das also heißt, funktioniert ja das Gehirn auch so. In erster Linie ist ja Intelligenz auch die Fähigkeit, Verknüpfungen herzustellen. Und die werden gebildet einfach durch tatsächlich physische Verknüpfung von Neuronen im Gehirn. Und die gehen verloren.
Ja, klar. Also das fängt, ich bin gerade vorgestern Opa geworden, der Bela, unser neuester Spross, der zweite Enkel.
Wo ist Bela Riti denken? Wo ist Bele? Wo ist Bele?
Ja, ich dachte immer an Bela Bartok. Ich bin nicht so der
Sportler.
Naja, okay.
Sportreporter.
So, Fakt ist aber auch da gilt schon eine früh richtige Ernährung, ne, Thema Omega-3-Fette, weniger Transfette, weniger Chips und so weiter, weil die Ernährung, du hast vorhin...
Moment, du bist vorgestern Vater geworden und ihr macht euch jetzt... Opa, und ihr macht euch zwei Tage nach der Geburt schon Sorgen über Chips.
Tatsache ist, ich schreibe gerade an einem neuen Buch und das geht um Energie und Ernährung. Und die Ernährung, weil du gerade von Harari sprachst, dieser biochemische Prozess, also wir sind ja eigentlich eine elektrobiochemische Anlage da oben im Kopf, ne? Und wenn da Dinge nicht ganz richtig justiert sind, und das geht im Millisekundenbereich und in Schaltzeiten, die können wir uns gar nicht vorstellen. Du sprachst ja von 11 Milliarden Millionen. Schaltungen oder 11 Millionen Megabit, die da möglich sind. Wenn das Ding nicht richtig justiert ist und der Mensch isst, was er isst, das müssen wir uns einfach klar machen. Also Ernährung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und deshalb mache ich mir natürlich auch schon Gedanken um die Ernährung zum Beispiel von Jugendlichen, weil, was viele nicht wissen, das Gehirn besteht halt zu einem hohen Prozentsatz aus Omega-3-Fetten und wenn wir nicht mehr genügend Omega-3 bekommen, kann das Gehirn sich nicht vernünftig ausbilden. Wenn du also sehr viele Transfette, also das, was in den Pommes, in den Chips und in den raffinierten, hochprozessierten Lebensmitteln ist, bekommt das Gehirn nicht genügend davon. Und man vermutet heute sogar, dass die Schwangerschaftsdepressionen, die nach der Geburt passieren, dass sie deshalb kommen, weil das Kind tatsächlich vom Gehirn der Mutter partizipiert. Also dass Omega-3-Fette im Hirn der Mutter dann abgebaut werden und dem Kind zur Verfügung, weil Fötus first comes sozusagen. Und da wird das Kind als erstes mit allen Rohstoffen versorgt. Und das kann sogar zur Demontage Calcium-Dings, aber auch Omega-3-Fette bei der eigenen Mutter sorgen. Warum komme ich darauf? Diese biochemische Anlage muss halt feinjustiert werden. Und wir müssen der vernünftige Bildung zuführen, wir müssen der vernünftige Ernährung zuführen, wir müssen die in Bewegung halten, weil wenn das nicht passiert, und jetzt kommen wir wieder zur Pandemie, dann haben wir ein Problem. Ne? Schulen sind geschlossen, Sportunterricht fällt aus, Kinder machen Online-Schooling. Früher haben wir die bewusst vom Handy weggehalten, jetzt auf einmal machen die den ganzen Tag Unterricht am Tablet, am Handy und so weiter. Und wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie können wir denn zurück zu normal kommen? Wie siehst du das denn jetzt? Es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Siehst du denn, dass das zurück auf wie vor der Pandemie? Oder sagst du, wir gehen auf eine Post-Corona-Gesellschaft und Ökonomie
zu? Also nach meiner persönlichen Überzeugung, aber auch das habe ich eingangs gesagt, da das ist jetzt nicht mein Kompetenzfeld, sondern da habe ich schlichtweg nur eine Meinung, neben 8 Milliarden anderen, so ungefähr. Aber meiner Einschätzung nach, und wenn ich auch Analogien jetzt zu dem, was ich selber erlebe, herstelle, dann wird vieles nicht so bleiben, wie es ist. Also nehmen wir jetzt die Analogie jetzt, was Homeoffice angeht, die Zusammenarbeit. Sehr vieles kann, ich höre jetzt immer ein leichtes Echo irgendwo. Das ist komisch. Hallo?
Ja, jetzt alles ist gut soweit.
Jetzt ist weg. Ja, also was ich interessant habe, ich bin ja viel als Dozent unterwegs. Ne? Also Roland hat es eben schon mal angedeutet. Und unter anderem auch in der Schweizer Journalistenschule, da waren immer Präsenzunterricht. Und jetzt während der Pandemie haben wir natürlich sehr viel über Zoom und so weiter das gemacht. Und es ist was Interessantes passiert, nämlich, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, dass über Zoom sogar eine größere Nähe herstellt. Also mit der Zeit wurden die Feedbacks, auch die Art der Zusammenarbeit über Zoom größer. Es lag auch daran, weil es waren so 25 Leute, der Raum war sehr groß. Also im Präsenzunterricht waren teilweise die Leute 10, 15, 20 Meter von mir entfernt. Hier in Zoom nur 50 Zentimeter. Also man kann, wenn man das lernt und wenn man diese Technik auch optimiert, wie ich finde, sehr gut auch Nähe herstellen. Aber wir müssen da durch. Also es ist nicht einfach so, dass man jetzt einfach nur sagen kann, digital ersetzt oder wie du gesagt hast, wir wollten sie vom Handy wegholen. Man muss dann die Konzepte natürlich gut übertragen, man muss die Vorteile mit drin haben, man best of both worlds, eine gute Kombination aus beidem. Es liegen Riesenchancen da drin. Ich, der viel in der Beratung unterwegs ist, bin wahnsinnig froh, dass das Reisen ganz, ganz, ganz viel wegfällt, was wieder ganz großer Auswirkungen eben auf Verkehr, auf Luftverschmutzung und so weiter hat. Also liegen ganz, ganz, ganz viele Chancen drin. Also meines Erachtens werden wir, und das ist auch unsere Aufgabe, klug kombinieren müssen von den veränderten Verhaltensweisen, die durchaus gelernt sind, die anderthalb Jahre teilweise auch gebraucht haben, bis sie mit drin sind, die sollten wir nicht verlieren. Und noch eine Bemerkung zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also das liegt auch daran, weil ich auch Genussmensch bin, weil ich sehr genau weiß, also auf der einen Seite liegt es vielleicht auch am fortschreitenden Alter, wundere ich mich auch dann über diesen biochemischen Algorithmus und denke mir, Mensch, Glück und was ich was alles angeht, wir sind doch nur wirklich fremdgesteuert von irgendwelchen 100.000 Jahre alten Mechanismen, die wir nie gewählt haben zu wollen. Sondern, wie gesagt, wir werden da irgendwie mit irgendwelchen schönen Gefühlen belohnt und werden dann wie ein Hund gleich anerzogen, bestimmte Verhaltensweisen mit reinzugeben. Aber das, also ich würde mal sagen, 98% der Menschheit würde das auch als Glück definieren. Also wenn du fragst, was brauchst du, um glücklich zu sein, kommen zu 98% die Beschreibung von Mechanismen, die einfach nur nicht selbst gewählte algorithmische, biochemische Algorithmen sind. Ich finde das irre. Aber jetzt von den Menschen zu verlangen, du musst mehr Omega-3-Fettsäuren und du musst deine Ernährung aufstellen und so weiter, was ja auch immer den Verbotspartei Grünen vorgeworfen wird, Veggie Day und so weiter, das ist total schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt immer noch was ganz Starkes in mir, was auch versteht, was ich auch sage, hey, sowas kannst du Leuten eigentlich nicht erzählen, dass sie müssen. Sondern vielleicht das Angebot machen und sagen, probier's mal, wie ich letztens ketogene Diät einfach mal über 4 Wochen gemacht habe. Also null, oder fast null. Ich glaube, 7 Gramm Kohlenhydrate am Tag.
Das hat Effekte. Aber das, genau, das hat ja Effekte. Das hat auch deshalb Effekte, weil man mal was ändert. Ne? Also Thema Veränderung, Veränderungsmanagement. Unser Podcast heißt ja nicht nur Erde 5.0, sondern der heißt ja auch Perspektivwechsel. Ne? Wir haben vorhin schon mal über das Thema Haltung gesprochen. Du kannst ja eine Haltung, eine Position nur dann haben, wenn du ab und zu auch dich mal in die Lage des anderen versetzt. Das hat auch hier wieder mit Empathiefähigkeit zu tun. Ne? Also ist der andere halt nur ein Idiot, weil er die andere Meinung vertritt? Oder kann man sagen, ich höre dem mal zu und vielleicht sind ja in seiner Haltung auch Dinge, die durchaus relevant wären und korrekt anzuwenden. Ne? Das ist eine nicht ganz einfache Übung, aber ich glaube, die sollte man ab und zu mal machen. Was müssen wir denn tun in dieser Gesellschaft, um zu einer Haltung für Offenheit? Weil ich glaube, Offenheit ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was du immer propagierst. Eine Offenheit im Sinne von, hör dir auch den anderen die Meinung des anderen mal an. Du kannst ja dann nachher eine andere Entscheidung treffen, aber zumindest soll man die Position mal verstanden haben.
Ja, auch hier wieder komplex. Also Winston Churchill hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit er schneller die Denkrichtung ändern kann. Es gibt, um das wieder aufzugreifen, dieses Bild, ganz schön viele Quadratschädel, wo sich die Gedanken gern mal in einer Ecke verhängen. Dann meinen sie immer, sie würden in die rechte Ecke gestellt, obwohl sie sich einfach selber dahin begeben haben und dort bräsig auslassen. Also auf der einen Seite erfordert es natürlich auch eine gewisse Selbstsicherheit. Nur aus einer sicheren Position hast du überhaupt Bereitschaft, eine andere Position einzunehmen, weil du ja ansonsten Angst haben musst, dass du eventuell deine Position verlierst. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist genauso erstmal, und das ist jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll, glaube ich, die Frage, Und da denke ich immer an die Tierexperimente mit dem Spiegel. Wer sind wir? Also was ist das Ich? Ja. Mit wem identifiziere ich mich? Also wenn ich wirklich sage, meine Gefühle sind ich und meine Überzeugungen und Meinungen bin ich, dann ist die Frage, ja, gibt's etwas, was davon abstrakt, also losgelöst ist? Also der sich selbst beobachten und vielleicht auch korrigieren kann. Weil wir werden immer wieder getrieben durch die Automatismen. Wir fallen in dem Moment, auch im Moment der Schwäche, sagen wir mal, auch der energetischen Schwäche, wenn wir nicht gut drauf sind. Je weniger Energie wir haben, desto weniger sind wir bereit, auch da Anstrengung aufzubringen. Und desto mehr fallen wir in unsere vorgefertigten Strukturen. Wir wissen das bei jedem, bei Ernährung, bei Denken und so weiter. Wie gesagt, weil es einfach sehr anstrengend ist. Und deswegen nur, wenn die Leute fit sind, sind sie in der Lage, auch sich auf anderes einzulassen, wenn sie sich die Zeit nehmen, wenn sie einen Fokus machen, nicht überall mit drin sind. Es ist auch anstrengend. Leute fragen mich immer wieder, ja, ich bewundere dich, deine Engelsgeduld und so weiter. Aber irgendwann habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich sage, es geht ja nicht anders. Also man kann nicht mal schnell hergehen und sich nicht mit dem anderen auseinandersetzen und dann irgendwie ein Gespräch führen. Das ist anstrengend. Das ist
ja.
Also ich muss eine Haltung eintreffen und zu sagen, ich nehme mir die Zeit dafür oder ich lasse es.
Ja. Was glaubst du denn, wir sind ja jetzt, also wir haben extrem viel Umbruch erlebt in den letzten 12-15 Monaten, jetzt gewollt oder ungewollt, die Pandemie hat vieles verändert. Wir reisen nicht mehr oder wir reisen anders. Wir sind teilweise schon ein bisschen antisozial geworden, ne? Also auch jetzt Kommunikation mit anderen, zumindest mal in den eigenen vier Wänden oder das Treffen, wo man sich mal mit Freunden traf. Ich war gestern das erste Mal nach einem Jahr wieder in einem Museum, ne? Museum Ludwig, tolle Ausstellung, haben wir uns angeschaut, was Andy Warhol so früher gemacht hat. Und du kommst dir ganz komisch vor, ne? Du triffst Leute und das Erste, was gesagt wird, ach ja, ich bin das erste oder das zweite Mal geimpft, ne? Hast du deine Dinge? So, und wann bist du das letzte Mal getestet worden? Wie werden wir mit der Veränderung umgehen? Ne? Also Homeoffice, Homeschooling, gehen wir jetzt hin und sagen, okay, wir wollen das so schnell wie möglich vergessen, weil das weniger anstrengend wäre, oder gehen wir hin und machen uns die Mühe und sagen, da waren ja ein paar Dinge gut. Du hast es gerade gesagt, ne? Zoom, in bestimmten Bereichen funktioniert das wunderbar, ne? Da musst du. Und du musst nicht jeden Tag in die Firma fahren, du musst nicht jeden Tag in die Uni fahren. Halten wir das jetzt oder sagen wir, okay, ab morgen sind alle geimpft, jetzt können wir es wieder?
Du, ich meine, wir haben ja wieder die alte Frage, wer ist Staat oder wer ist dieses komplexe Gebilde Gesellschaft? Ja. Wie viel Steuerung darf der Staat oder muss er vielleicht sogar übernehmen oder muss Grundlagen schaffen, damit sowas nachhaltig wird? Ich befürchte, dass wenn wir, wenn es keine steuernden Maßnahmen gibt, dass sehr schnell die Menschen wieder zurückfallen in ihre alten Gewohnheiten, um es mal ganz deutlich zu sagen, dass vielleicht sogar so ein Jojo-Effekt eintritt, wie nach einer Diät. Also eine Zeit lang haben wir es gemacht. Also man könnte auch sagen, es war eigentlich gut und wichtig, dass die Pandemie auch so lange angedauert hat, weil da ist eine Chance, dass sich gewisse Dinge jetzt auch ein Stück eingespielt haben und der Mensch quasi angepasst hat ein Stück und sich auch fundamental in diesen Automatismen Dinge geändert haben. Aber ich glaube, dass die Mächte, die uns zu Einfachheit und Energiesparen und Effizienz und so weiter zwingen, seit, wie gesagt, vielen hunderttausend Jahren, dass die sehr schnell wieder Macht und übernehmen. Und also in dem Moment fällt mir noch was an. Ja, okay, dann lasse ich das, was mir noch einfallen wollte. Roland.
Lass ruhig. Nein. Ich wollte nur signalisieren, mir ist auch noch was eingefallen. Also diese Frage, schwingt das Pendel quasi zurück und ist dann alles so wie früher, oder lernen wir durch die Pandemie, passen wir uns weiterhin an? Also ich habe zwei Erfahrungen gemacht jetzt die letzten zwei Tage. Das eine, ich stand gestern zum ersten Mal wieder im Stau. Also das zeigt mir, das Pendel schlägt zurück. Also ich glaube, dass da viele Menschen Also man merkt es tatsächlich, sie wieder mehr unterwegs sind, also innerstädtisch wie auch zwischen den Städten und Autobahnen. Okay. Also ich befürchte, das wird ja wieder so zurückfallen. Und das Zweite ist, was ich an mir selbst gemerkt habe am Sonntag, wir waren zum ersten Mal, du warst zum ersten Mal im Museum, wir waren zum ersten Mal wieder unter Menschen. Und das draußen, also an so einem See, Baggersee, nennt sich Silbersee, mit den Kindern und im Wasser und Strand und so, alles super. Aber ich habe an mir selbst gemerkt, dass es vollkommen seltsam ist, auf einmal so mit vielen Menschen, also die waren jetzt nicht alle nah beieinander, aber das, mich stresst das schon fast, ja. Also man ist ja sowas von Eremit geworden, schon an ansatzweise. Das ist total, ich kann mir das gar nicht, genau, antisozial. Also jetzt so ein Weinfest hier in der Pfalz mit so Gedrängel und so, ob jetzt mit oder ohne Maske, mit oder ohne Test, das kann ich mir kaum vorstellen momentan. Also einerseits haben wir uns adaptiert, wir haben uns sehr gut angepasst an die Situation, aber ich glaube, also zumindest was mich angeht, ich muss mich auch wieder anpassen, auch wieder quasi so unter Menschen zu gehen. Und das hat mich so ein bisschen gestresst. Und da denke ich mir auch so, ja, wir werden uns natürlich immer irgendwie anpassen. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass ein Teil oder wesentliche Teile von den Effekten, und da zähle ich auch das Reisen dazu, lieber Mirko, dass sich das tatsächlich massiv reduziert. Denn so wahnsinnig, wie wir das früher gemacht haben, kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Ne? Also das ist auch klar, also auch ökologisch gesehen.
Aber ja, also deine Thesen, lieber Karl-Heinz, wird sicherlich werden, auch dieses... wir haben, also auch bei Content, also das, wenn ich Unternehmen berate, sage ich immer, also wir sprechen von Peak-Content oder besser statt mehr, also don't think better, think more, don't think more, think better. Dass wir tatsächlich so ein Peak erreicht haben in unserem Konsum. Das mehr geht nicht und das wird uns noch anders um die Ohren fliegen. Und wie gesagt, die nächste große Krise nach der Pandemie ist jetzt die Klimakrise, die wir nur nicht so deutlich am eigenen Leib spüren, aber mit den eigentlichen Entwicklungen. Es muss einen Weg zurückgeben. Also was heißt, es muss, scheißegal, der Erde und dem Universum ist es scheißegal. Wir sind sowieso nur, ich hätte jetzt gesagt, ein Hühnerschiss in der Geschichte, aber das hat jemand anders für einen anderen Zusammenhang verwendet, der nicht so gut war. Aber wenn wir das universal oder universell oder Universum bezogen sehen, ist der Mensch einfach irrelevant. Also insofern, egal, alles hat, was wir tun, wird Konsequenzen haben und die weitere Ausbeutung, da sind wir definitiv an Grenzen gekommen. Ich glaube, das ist oft.
Übrigens an der Stelle ein Hinweis für eine tolle Sendung, eine Doku. Design ist niemals unschuldig. In Arte kann ich nur empfehlen. Eine Doku könnt ihr in der Mediathek nachsehen. Da geht es darum, die Aufgabe von Design. Ich bin ja selber auch so ein bisschen Design-Fetischist. Ich finde schöne Sachen toll und Minimalismus und so weiter. Und aber wozu das führt? Weil Design führt zu Mode. Mode führt dazu, dass man heute breite Schläge, morgen enge, T-Shirts weit, eng, Schuhe, das sind bestimmte Farben. Tatsache ist ja eigentlich vollkommen unnütz, muss man ja mal im Klartext sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Doku macht uns klar, warum wir immer mehr vom Gleichen eigentlich wollten und wollen. Und ich glaube, dass du recht hast. Ich glaube, mehr geht nicht. Und wir werden jetzt hoffentlich zu einer Gesellschaft, zu so einer Art Vernunftgesellschaft kommen, die uns dann auch dazu bringt, weniger ist dann tatsächlich mehr. Ne? Mein Vater, meine Mutter, die sagte immer, immer fein ist nimmer fein. Ne? Also wenn du jeden Tag hübsch angezogen warst, dann warst du nicht mehr, dann wusstest du nicht. Und immer schönes Wetter, dann weißt du nicht mehr, den Regen zu schätzen und umgedreht. Und ich glaube, da findet so ein gewisses neues Bewusstsein, eine gewisse Achtsamkeit statt. Und ich hoffe, dass sie für uns alle stattfindet. Aber was machen wir jetzt mit der Kommunikation damit? Also du bist jetzt Kommunikationsberater, du berätst mit Skombler auch Firmen in den sozialen Medien, du hilfst denen in der Kommunikation, relevante Dinge zu tun. Du berätst ja auch Firmen, die ihre Produkte verkaufen wollen. Was heißt das für dich? Was bedeutet das?
Verschiedene Aspekte. Also es gibt etwas, was ich vorhabe, und dann gibt es aber die Schwierigkeit, das dann zu implementieren. Also mein Leitspruch ist, es reicht nicht, keine Content-Strategie zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie im Tagesgeschäft umzusetzen. und das passiert, ja, dass also alle Vorhaben, die ein Unternehmen hat, einfach immer an, ne, man macht tolle Gedanken, also so wie man sich vornimmt, jetzt auch anders zu essen. Keine Diät ist etwas wert, wenn ich sie nicht tatsächlich regelmäßig und durchziehe. So, und deswegen kann man oft nur mit sehr, sehr kleinen Schritten gehen. Für mich fängt ganz vieles in der Bewusstwerdung an. Und da will ich jetzt nur, weil wir in 2 Minuten auch, ist die Stunde rum und ich muss auch in ein anderes Meeting, mit dem einsteigen, wo wir schon angefangen haben, mit dem Gendern beispielsweise oder Gendern, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen. Mhm. Und wo wir nicht aus meiner Sicht hergehen dürfen und sagen, es geht hier um eine Ideologie, so muss man oder so muss man, sondern dass wir etwas vertreten, zu sagen, du solltest immer eine bewusste Entscheidung treffen. Also wenn du irgendwann Lehrer oder Mitarbeiter sprichst, dann ist das nicht per se schlecht oder falsch. Aber es sollte dir auffallen, wann du Mitarbeiter und wann du Mitarbeitende sagst. Und es sollte bewusst so sein. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal zum Arzt, um mir ein Rezept zu holen, da würde ich absolut auch im Unternehmen sagen, es ist völlig in Ordnung, das so zu sagen, weil hier die Person des Arztes überhaupt egal ist. Eigentlich geht man in die Praxis. Oder ich gehe zum Metzger. Naja, ich könnte einfach sagen, ich gehe in die Metzgerei, weil das ist auch wichtig. Ne? Also da, ob ich zum Metzger mir eine Wurststimme hole, ja, ist scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber wenn ich sage, wir müssen den Pflegern in der Pandemie danken, sie haben einen großen Job gemacht, da würde ich sagen, gib bewusst die Anerkennung, dass du sagst, wir meinen Männer und Frauen, weil da spielt es eine Rolle. Also immer wieder nur, deswegen sage ich, Bewusstheit herzustellen, dass ich sage, triff eine bewusste Entscheidung und hör auf damit, Dinge einfach nur automatisch zu machen. Denn erst in dem Moment, wo du für eine Sekunde lang innehältst und sagst, hey, ich habe jetzt 2 Optionen, mache ich A oder B, und dann eine bewusste Entscheidung triffst, erst dann kriegst du die Chance, überhaupt als vernünftiges als Menschenwesen vernünftig zu handeln. Und diese Pause hinzukriegen, diesen Moment des Freeze, you better think, dazu musst du diese Pause reinbekommen, und das nennen wir Bewusstheit. Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, was dann auch nachher in der Umsetzung da ist, ob das Essen ist oder wie auch immer, nicht Schokolade reinstecken, sondern zu sagen, Moment innehalten und sagen, will ich das wirklich? Und wenn ich es wirklich will, dann tu es. Aber lebt dann mit den Konsequenzen.
Finde ich ein schöner, also fast schon Schlusssatz. Ich glaube, da können wir auch dann überleiten in unsere Schlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Aber bevor wir damit anfangen, macht euch mal Gedanken über den Folgentitel heute, weil ich habe so viele Begriffe aufgeschrieben. Mir fehlt noch der treffende Folgentitel. Macht euch mal Gedanken noch parallel. Also Tops und Flops der Woche. Also Karl-Heinz, ich kann mir schon denken, was für dich das Top der Woche bisher war oder die letzten paar Tage, aber bitte.
Ja, genau. Also das ist ja jetzt unvermeidlich natürlich die Geburt des 2. Enkels. Ich muss offen zugeben, mein 1. Enkel ist gerade 13 geworden und jetzt ist der 2. gekommen, Bela. Wir freuen uns extrem, dass er da ist, hat alles gut geklappt.
Super.
Und offensichtlich, der ist am Samstag früh geboren und am Samstag ging es auch mit der Sonne los.
Ja. Ne?
Und heute ist nicht heute kalendertechnisch Sommerbeginn sozusagen. Für mich kann es diese Woche eigentlich gar nichts mehr so richtig Blödes geben. Ja, also selbst wenn man sich ab und zu wundert über die Dummheit, die man so in den verschiedensten Kanälen hört. Also das sind meine beiden Tops. Der Sommer kommt und der Bela.
Gratulation nochmal auch von meiner Seite aus. Super. Mirko, deine Tops und Flops der Woche, wenn es denn überhaupt Flops gibt. Ja, also wenn die Sonne so lacht, dann ist eigentlich alles gut, aber bitte.
Es gibt welche. Also ich bin im Moment massiv beschäftigt oder massiv drin in einem Merger-Thema, in einer 2. großen Finanzierungsrunde und so weiter. Arbeite ja auch immer und gerne zwischen 80 und 100 Stunden die Woche, weil ich es so liebe. Das heißt, also da gibt es ganz, ganz viel, über die ich aber an dieser Stelle nicht sprechen will. Genau, alles börsenrelevant sozusagen.
Due Diligence, ne?
Genau. Also.
Aber es geht dir gut, das sieht man dir an, trotz der vielen Arbeit.
Gut, dann drücken wir dafür aber auf jeden Fall mal die Daumen, dass das gut ausgeht. Ja,
also im Sinne von jetzt nicht nur der Kohle wegen, sondern einfach, weil dann man mehr Dinge gestalten kann manchmal. Und wie gesagt, ich habe irgendwie noch den Wunsch, wenigstens ein bisschen einen Fußabdruck zu hinterlassen, die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht zu haben. Und wenn die Menschen einfach ein bisschen bewusster sprechen, denken, sich austauschen, dann glaube ich, wird die Welt auch ein bisschen besser. Weil, und dann schließt sich jetzt wirklich der Kreis, Bewusstsein Wirklichkeit schafft und Kommunikation Bewusstsein beeinflusst.
Sehr schön, super. Sehr schön. Dann von mir vielleicht noch abschließend Tops und Flops der Woche.
Wahrscheinlich, einen kenne ich. Du hast keinen Presslufthammer mehr im Garten.
Ja, genau. Also das heißt hier die Umgestaltung des Gartens, die ist jetzt so tatsächlich, was die schweren Maschinen angeht, fertig. Und es ist alles wunderschön geworden. Weiterer Top der Woche war natürlich dieser Ausflug zum Baggersee mit dem Fahrrad dahin. Also so wie in der Jugend, wie man das so als Kind auch gemacht hat. Und die, obwohl das Wasser noch recht kalt war, die Kinder natürlich trotzdem rein, hervorragend. Also man hat so tatsächlich so ein bisschen den Frühling, den Sommer gespürt und es hatte schon tatsächlich sowas von Urlaub. Und das ist natürlich top, vor allem, weil wir die letzten Wochen ja fast nur Regen und Kälte hatten. Insofern, ja, auch das Wetter ist einmal erwähnenswert. Und Flops der Woche, eigentlich, ja, es ist arbeitsmäßig, brauche ich ja nicht sagen, alles viel, 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 aber das ist eigentlich auch ein Top der Woche. Es läuft und insofern alle gesund bleiben, ernährt euch gut, kocht was, statt irgendwann nur immer nur zu bestellen oder was liefern zu lassen. Wir hatten es über Ernährung auch heute und das eigene Gehirn dabei auch anzustrengen. Genau. Ansonsten nee, kann ich sonst nichts Negatives berichten. Super, haben wir denn jetzt einen Folgentitel? Habt ihr eine Idee?
Prima.
Ansonsten lasse ich mir einfach einen einfallen.
Nee, machen wir später. Fällt uns in 2 Minuten was ein. Ich wette, der Mirko, der hat was, oder? Hast du schon was? Wie würdest du die Folge nennen?
Ach, ich überlege gerade Folgetitel. Ich habe immer gedacht, was folgt? Also nicht, wie wir diese Folge nennen.
Die Podcast-Episode braucht
Kommunikation schafft wirklich Bewusstsein. Kommunikation, wie Bewusstheit in Kommunikation Wirklichkeit erschaffen.
Zumal. Gute Idee.
Erster Arbeitstitel.
Gut.
Super. Wunderbar. Dann allen unseren Hörerinnen und Hörern noch eine sonnige Woche. Und bitte fleißig teilen. Und wenn er euch gefallen hat und auch mal vielleicht Kommentare hinterlassen.
Und wir verlosen wieder 5 Bücher. Alle, die wollen, können uns schreiben. Gibt es 5 Bücher, Stillstand als Beschleuniger, Lockdown, Corona als notwendige schöpferische Zerstörung.
Genau, einfach den Podcast auf LinkedIn teilen, kurz kommentieren und dann nehmen wir Kontakt auf. Super, vielen Dank, lieber Mirko. Alles Gute und viel Erfolg dir.
Euch auch, Dankeschön.
Tschüss, ciao.
Bye-bye.